Schnittstellenpass, der Podcast zwischen Amateur und Profi mit Marc Agimang und spannenden Gästen.
Herzlich willkommen zum Schnittstellenpass und ich habe heute die riesengroße Ehre, Mario Rieker, Kommentator, Field Reporter und Producer bei The Zone bei mir als Gast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Mario.
Ja, Grüße. Schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
Mario, es freut mich. Ich habe ganz viele Fragen. Richtig interessant, dich heute hier zu haben. Aber du hast gesagt, du kennst den Schnittstellenpass schon ein bisschen. Als erstes musst du natürlich wie alle anderen auch durch den Argomat. Bist du bereit für den Argomat?
Wenn es du bist, dann bin ich auch bereit.
Alles klar, dann starten wir direkt in den Argomat. Argomat, entweder oder fragen, gar nicht lange nachdenken, einfach rausschießen. Ronaldo oder Messi?
Messi.
Bundesliga oder Serie A?
Oh, Serie A.
Bier oder Wein?
Wasser.
Studio oder Stadion?
Stadion.
Technik oder Taktik?
Technik.
Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei?
Ei.
VAR behalten oder wieder abschaffen?
Abschaffen.
Champions League Finale oder WM-Teilnahme?
Champions League Finale.
Malle oder Ibiza?
Toskana. Wahrscheinlich eher Ibiza dann.
Spielanalyse oder emotionale Spielberichterstattung?
Emotionen.
Champions League oder Länderspiel?
Champions League.
Amateurfußball pur oder kommerzialisierter Profifußball? So, jetzt haben wir es.
Amateurfußball.
Okay. Lieblingsclub neutral kommentieren oder als Fan mitfiebern?
Als Fan mitfiebern.
Und die letzte Frage, Haaland oder Mbappé?
Haaland.
Okay, du hast dich wacker geschlagen im Argomat. Ich bin gescheitert, ich konnte hier die Sachen nicht aussprechen. Aber nochmal herzlich willkommen, schön, dass du jetzt da bist. Und ich steige auch meistens immer mit so einer klassischen Frage ein, Mario. Was ist für dich Amateurfußball?
Amateurfußball ist für mich in erster Linie Spaß am Spiel, Freundschaft, Werte, Zusammenhalten. Aber Spaß an Bewegung und Spiel.
Du warst selber auch aktiv, habe ich ein bisschen recherchiert, bis in die A-Jugend. An was hat es gelegen? Warum hast du aufgehört?
Man muss sagen, dass ich tatsächlich mit 15 angefangen habe, noch einen Schiri-Schein zu machen. Mhm. Und da relativ früh dann auch in Baden-Württemberg Erwachsenenspiele gepfiffen habe. Und da dann ein bisschen nach oben geklettert bin. Und dann war ich irgendwann so vor der Wahl, weil man dann auch als in der Oberliga als Linienrichter unterwegs war. Samstags Linienrichter, sonntags Pfeifen. Da ist sich das dann mit selber kicken nicht mehr ganz so ausgegangen. Jetzt habe ich wieder angefangen, bei der AH zu spielen, hier in dem Verein, wo ich auch ein bisschen Jugendtrainer mache. Da habe ich mich jetzt wieder ins Tor gestellt. Mal, ich sage mal, auf der Linie ganz gut. Strafraumbeherrschung ist eine Katastrophe.
Okay. Jetzt, ich bin ja auch stark im Amateurfußball und da muss ich dich direkt mal fragen, was hat dich geritten, Schiri zu werden? Also ich finde es super, ich habe es ja auch machen müssen, also für die Trainerausbildung, aber manchmal, was ich da erlebe, mir tun die Schiris auch oft leid, ich sage nicht, dass die schlechte Arbeit leisten, das ist aber in den unteren Ligen, du hast gesagt, du hast dich ein bisschen hochgearbeitet, ja auch gar nicht so ohne, was hat dich da so begeistert?
Also der Klassiker war am Anfang so, dass der Trainer gefragt hat, der selber Schiri war, wahrscheinlich auch Schiri-Schein gemacht wegen Ausbildung, Trainerschein etc. Mhm. Ja, wir brauchen noch dringend Schiedsrichter. Ne? Die Vereine zahlen Strafe, wenn sie zu wenig Schiedsrichter stellen. Jetzt ist es noch schlimmer als damals, glaube ich, was die Anzahl der Schiedsrichter angeht, die man hat. Und dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich das mal. Und dann hat es am Anfang relativ gut funktioniert. Ich habe durch Zufall, wie gesagt, irgendwie unter Weisach, dann da habe ich ein Jugendspiel gepfiffen und danach kam bei der zweiten Mannschaft von Herren der Schiri nicht und dann habe ich da mit 15 mein erstes Herrenspiel gepfiffen und die waren da natürlich, weil sie wussten, dass ich nur eingesprungen bin, waren gnädig mit mir. Aber ich habe dann da schnell gemerkt, dass die Schiedsrichterei mir vor allem sehr viel bringt in Sachen Menschenkenntnis, aber auch im Durchsetzungsvermögen. Und man kann so auch Teil des Spiels sein. Und wenn man hat tatsächlich unten, ist es manchmal undankbar in den Spielklassen, aber wenn man, sagen wir mal, kein ganz so schlechter Schiedsrichter ist, sind manchmal die, Kreisliga-Kicker und Kickerinnen oft sehr dankbar dafür, wenn einer kommt, der auch mal läuft und der mal was zieht und der auf einmal, ich hatte dann so eine Situation wie Pfeifen und Abseits und der Spieler regt sich auf wie noch was und schreit über einen halben Platz und dann dreht er sich um und irgendwann sieht er, dass ich direkt hinter ihm stehe auf der Linie und er so, oh, und ich sage so, ich habe es gesehen.
Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Wir haben oft leider auch Schiris, die haben einen Radius von, weiß nicht genau, ja. 2 Meter,
wobei ich sag auch immer, der Schiri passt sich natürlich auch dem Niveau der Spieler an. Also du wirst in der Kreisklasse keinen Bundesliga-Schiri bekommen und andersrum auch nicht.
Das stimmt und man muss auch sagen, alle Ehren wert, dass die das wirklich auch immer machen. Ich finde es auch unterirdisch, wie sich viele Spieler auf dem Spielfeld verhalten, muss man auch an der Stelle mal ganz klar sagen. Aber wir wollen ja eigentlich nicht über deine Schiedsrichterei sprechen, sondern ich will vielmehr von dir als Person wissen, du bist bei The Zone aktiv. Wie kam es eigentlich dazu, dass du in den Sportjournalismus gekommen bist? Was waren da so entscheidende Schritte? Hol uns mal ab. Oder, jetzt sind ganz viele Fragen hintereinander, aber erzähl mal vielleicht, was du überhaupt alles machst, weil der ein oder andere weiß es jetzt vielleicht gar nicht, wer du bist.
Genau, ich bin seit 2016 bei The Zone, habe angefangen als Redakteur, bin auch ausgebildeter Redakteur, habe ein Volontariat bei Sky gemacht und da dann auch schon Beiträge vertont, also heißt so 3 bis 4 Minuten und habe bei The Zone aber hauptsächlich angefangen, um mich um internationalen Fußball zu kümmern, als Producer, Redakteur, das heißt Sendungsplanung, welche Spiele macht man, in welchem Umfang, Interviewplanungen, Drehs und wollte aber auch schon immer noch weiter mit meiner Stimme arbeiten und habe dann da am Anfang Probekommentare gemacht und hatte an einem Tag das Glück, dass ein Kollege das nicht auf dem Schirm hatte, dass er ein Spiel hat und auf einmal saß ich bei Slowakei-Litauen, war es glaube ich, 10 Minuten vorm Spiel in der Kommentatorenbox und habe gedacht, so, dann machen wir das jetzt mal. Und habe es anscheinend nicht ganz so schlecht gemacht und habe das dann immer wieder machen dürfen und jetzt inzwischen bin ich nicht nur noch Redakteur, sondern bin als Kommentator in der Bundesliga, Champions League, Serie A unterwegs, in der Bundesliga und Champions League auch als Field Reporter, Moderation, genau, stell mal cleverere, mal nicht so clevere Fragen nach den Spielen, je nach Tagesform. Und aber am liebsten und hauptsächlich der größte Teil ist kommentieren. Genau, ein bisschen American Football ist auch noch dabei. Das ist ja immer nur von September bis Februar, aber da mache ich ab und zu auch noch den Kommentator. Ja, so ein bisschen Abwechslung zu bekommen.
Okay, ich höre so ganz viel bisschen, aber das ist ja brutal viel, was du da wahrscheinlich machst. Was macht dir da, also du hast jetzt gesagt, du bist Kommentator oder auch Field Reporter. Was macht dir denn eigentlich am meisten Spaß? Lieber die Spiele wirklich zu kommentieren oder auch wirklich dann unten am Platz zu sein, was ja auch mega sein muss und dann mit den Spielern zu sprechen?
Das Kommentieren macht mir definitiv mit großem Abstand am meisten Spaß, weil ich glaube, die Liebe zum Fußball, die uns alle verbindet, entsteht halt doch hauptsächlich aus den 90 Minuten heraus. Und als Kommentator bist du Teil dieser 90 Minuten. Du kannst über das Spielgeschehen reden, mal emotional, mal auch taktisch. Man hat ja auch immer einen Experten, eine Expertin bei sich an der Seite. Aber gerade hauptsächlich, ich spreche am liebsten über Fußball und in der Vor- und in der Nachberichterstattung geht es bei uns auch sehr viel, glücklicherweise, um taktische und fußballerische Inhalte. Aber es wird ja auch dann viel drumherum manchmal erzählt und das ist dann nicht so meins. Mhm. Dann lieber nur Fußball.
Für jeden, der sich jetzt so ein bisschen vorstellt, wie bereitest du dich jetzt auf ein Spiel vor? Also oft denkt man ja so, okay, da sitzt ein Moderator, der erzählt jetzt ein bisschen so, was er sieht, aber so läuft es ja überhaupt nicht ab. Ich hatte auch schon mal den Maximilian Nicou, der ist ja auch bei euch Experte, der war auch schon mal mein Gast und der hat so ganz kleine Einblicke gegeben, deswegen bin ich auch echt gespannt, was du jetzt so sagst, wie ja auch so eine klassische Vorbereitung dann für so ein Spiel aussieht.
Also wenn wir jetzt ein Spiel nehmen von 2 Mannschaften, die ich vielleicht irgendwie seit einem halben Jahr nicht kommentiert habe oder die mir auch ansonsten nicht so geläufig sind, dann fängt es bei der Pike an, dass man ganz am Anfang der Woche hat man einen Sendungsvorbereitungscall mit allen Sendungsbeteiligten, wo man schon mal für einen Vorlauf irgendwie einen roten Faden sich zurecht spinnt, der natürlich für mich als Kommentator schon auch wichtig ist, weil wenn es ein ganz explizites Thema gibt, das der Experte schon vorm Spiel analysiert, dann kann ich das im besten Fall auch mit ihm gemeinsam während der 90 Minuten aufgreifen oder sich daraus was entwickeln. Dann kriegt man ein ganzes Grundverständnis von, wo sind wir überhaupt, worum geht's, Abstiegskampf, ist es was im Mittelfeld, kommt es heute auf die Standardsituation an. Und im nächsten Schritt schaue ich mir dann jede einzelne Mannschaft, jeden einzelnen Spieler an. Man bekommt in der Vorbereitung Material gestellt. Es gibt für die Spieler so Spieleretiketten, da stehen so ein paar Basics drauf, Name, Alter, Rückennummer. Und dann hat man unten noch Platz und schreibt sich da vielleicht ein, zwei Geschichten oder Recherchen, die man selber, wo man drüber stolpert, raus. Irgendwie, oh, der hat ja mal bei dem Verein in der Jugend gespielt oder guck mal, der hat unter dem Trainer mal in der B-Jugend trainiert oder so. Am besten irgendwie so eine Kleinigkeit, wenn man so eine findet, dann bin ich schon immer sehr glücklich. Da kann man sich auch stundenlang am Ende des Tages sind dann auf einmal irgendwie 30 Transfermarkt.de-Tabs offen und man weiß gar nicht mehr, wo man überhaupt angefangen hat und warum man jetzt bei irgendeinem Spiel in den Mitte der 90er ist. Das habe ich irgendwie manchmal tatsächlich in der Serie A, wenn ich dann mit irgendeinem Trainer mal woanders gespielt hat und auf einmal bist du bei seinem ersten Spiel und das hatte ich letztens bei Cilladino und Inzaghi und dann halt mein krass, im ersten Spiel von Inzaghi hat Cilladino bei Palermo im Sturm gespielt, als der das erste Mal bei Lazio Trainer war und heute beide an der Seitenlinie und dann denkst, hast du 2 Stunden für gebraucht, das rauszufinden, so gefühlt und dann denkst du so, yes, 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 das ist geil, das erzähle ich heute. Und genau, dann kriegst du noch viele andere Statistiken, wo es hauptsächlich in der Vorbereitung darum geht, das selber für sich auszusortieren, was ist wirklich wichtig, ne? Was wird dich auch interessieren, wenn du auf der Couch sitzt und dann schreibt man ganz viel auf und das habe ich dann auch nur mit fortschreitender Zeit gemerkt, man muss sich dann einfach auch von Sachen trennen können, weil sonst bin ich das ganze Spiel nur am Geschichten erzählen und ehrlicherweise ist es glaube ich so, ich habe diese meistens 3 Zettel vor mir, jeweils eine Aufstellung mit diesen Kärtchen drauf, und in der Mitte einen allgemeinen Bogen, wo der Stadion, Zuschauerzahl, Schiedsrichter, die 2 Trainer, dann steht da drauf, gegen wen haben sie die letzten 5 Spiele gespielt, gegen wen spielen sie die nächsten 5 Spiele und so. Und ein paar Top-Facts haben noch nie Dienstagnachmittag gewonnen oder sowas. Ne? So ein klassischer Top-Fact halt. Und dann kann ich aber sagen, dass im besten Fall schaue ich da während des Spiels nicht drauf, weil wenn irgendwas da eine Geschichte draufsteht, wo ich nochmal nachschauen müsste, was das denn genau war, dann kann die eigentlich gar nicht so spannend gewesen sein, als dass ich sie erzählen muss. So, das ist für mich da ein bisschen klar, wenn es irgendwie um 34% Ballbesitz im letzten Spiel oder so, wenn irgendeine Zahl dabei ist, dann schaut man vielleicht nochmal drauf, aber was sich davor eingeprägt hat, vor allem da bin ich auch wieder zurück zum Handschriftlichen gegangen, das bleibt dann meistens im Kopf und wenn es nicht im Kopf geblieben ist, dann kann es nicht so wichtig sein, als dass ich das jetzt allen zu Hause erzählen muss.
Mega spannend. Wie ist es dann auch, also auch voll umfangreich, also du recherchierst dann wirklich so, okay, was willst du sagen, ist es auch, wenn es zum Beispiel ein Topspiel ist, unterstützt dich dann noch mehr, weil man quasi vielleicht noch mehr Infos haben möchte und komplett super vorbereitet sein möchte, also ihr seid wahrscheinlich immer gut vorbereitet, aber dass man halt dann quasi nochmal zusätzliche Infos hat. Oder bist du wirklich ganz allein dafür verantwortlich? Du hast gesagt, Statistiken kriegst du etc. Aber so wirklich so, ja, Insights, die man dann vielleicht mal wirklich recherchieren muss, für die bist du ganz allein verantwortlich?
Für die bin ich in dem Fall allein verantwortlich. Es gibt je nach Mannschaft auch die Möglichkeit, im Vorfeld noch mit den Trainern zu sprechen. Also es gibt welche, die machen das und es gibt welche, die machen das nicht. Ich hatte das letztens das Beispiel. Da habe ich am Abend vorher mit dem Trainer telefoniert, der hat mir schon die Aufstellung verraten und wie wir anlaufen wollen. Ja, hier 4+1 Überzahl auf der Seite schaffen und so. Das ist dann off the record und das verkaufe ich selber on air nicht, aber das hilft mir natürlich selber irgendwie fürs Verständnis fürs Spiel, wenn ich ungefähr die Idee im Kopf habe, was auch der Trainer machen will. Ist natürlich auch totale Vertrauensbasis.
Genau, ich wollte gerade fragen, ist das vertraglich abgestimmt, dass die mit euch reden müssen oder ist es einfach eine Nettigkeit, dass er sagt, okay, hey, wenn er fragt, weil
nee,
das da ist, mehrere Leute an oder nur du?
Also sozusagen, es gibt einfach, das nennt man dann irgendwie die Kommentatorengespräche, es gibt Vereine, bei denen macht es der Co-Trainer, es gibt Vereine, da macht es nur Pressesprecher, Pressesprecherin, es gibt welche, die machen das in der Form gar nicht und es gibt welche, die machen das super gern, die telefonieren auch Trainer dann über eine Stunde mit dir, erzählen dir Sachen, die einfach spannend sind, so Insights. Manche verraten dir, wie gesagt, schon die Aufstellung und auch die Idee. Und ich glaube, dass das für manche auch wirklich natürlich ein Tool sein kann, ja, um Verständnis für ihre eigene Arbeit bei uns zu fördern, weil ich bin ja dann derjenige, der es nach draußen trägt, und da haben manche schon ein Interesse dran, auch irgendwie ihre Spielidee mal in mehr als nur zwei Halbsätzen im Interview vorm Spiel zu adressieren.
Mega spannend. Ja. Was hältst du von den Pre-Game-Pressekonferenzen? Ich habe so persönlich, ich kann dir mal sagen, was ich da immer so, ich finde, man kriegt da keine Nachricht raus. Also ganz selten passiert da ja irgendwas, was irgendeinem weiterhilft. Also man sitzt halt da und sagt, ja klar, normalerweise verraten sie die Aufstellung nicht. Ja, es kommt eigentlich, kriegst du keine Informationen.
Also das ist echt auch so, dass ich das, ich schaue sie mir natürlich immer an, also weil wenn da was dann doch sein sollte und ich habe sie nicht angeschaut, dann weiß es jeder oder merkt es jeder. Meistens sind für mich als Kommentator die ersten zwei Minuten die entscheidendsten, wenn Personal abgefragt wird und Pressesprecher noch sagt, wie viele Karten es gibt oder ob es ausverkauft ist. Und danach kommt oft sehr viel Oberflächliches. Ne? Mhm. Also da hilft dann tatsächlich das Gespräch am Telefon doch sehr viel mehr. Manchmal hilft so eine Pressekonferenz insofern, dass man ein Gespür für bekommt, wie der Coach die Woche drauf ist. Aber es gibt natürlich auch welche, bei denen sind es immer die gleichen Antworten. Es sind aber auch dann die gleichen Fragen. Und da, finde ich, musst du dich dann auch selber als Journalistin irgendwie in die Pflicht nehmen, Fragen zu stellen, die gut sind. Und eine gute Frage ist für mich immer eine Frage, die mich selber interessiert.
Okay.
Aber es ist natürlich beschränkt, also klar, weil sie wollen auch nicht zu viel rauslassen. Oft ist es eh eine volle Woche. Ich weiß, die haben dann auch nicht immer jedes Mal Bock drauf. Es gehört halt zu ihrem Job dazu. Sie bekommen auch kein schlechtes Geld dafür. Ich glaube, die Medien sind schon auch teilweise mit dafür zuständig, dass das Gehalt der Trainer so üppig sein kann, um es mal so auszuformulieren. Aber ja, also ich würde mir jetzt auch kein Best-of-Pressekonferenzen am Silvesterabend anschauen und sagen, so, das ist jetzt das, was ich heute machen will.
Ja, für mich ist auch überhaupt gar keine Kritik. Ich finde es halt auch absolut verständlich, dass du da nichts groß preisgeben willst. Ja, du bist ja auch in der Vorbereitung. Aber ja, auch richtig interessant, mal da deine Einschätzung zu hören. Du bist ja auch dann bei einem Spiel als Field Reporter direkt nach dem Spiel da. Wie entstehen da die Fragen? Klar, es gibt Ereignisse im Spiel. Überlegst du dir da die Fragen? Hast du jemanden, der dir im Ohr sagt, hey, stell doch mal die und die Frage? Und anschließend komme ich gleich noch zu einer weiteren Frage. Ich darf nicht so viele Fragen auf einmal stellen, aber es sprudelt aus mir raus.
Also die Fragen überlege ich mir selber. Man hat zwar einen Knopf im Ohr, aber der sagt einem meistens dann nur, jetzt spielen wir was zu. Einmal ist mir was zugespielt worden und so ein bisschen mit einer Frage auf den Weg gegeben worden. Wahrscheinlich kommen wir dazu auch noch. Das ist dann eine Frage gewesen, die ein bisschen viral gegangen ist. Ja. Mhm. Da in dem Fall war das mal so, dass ich mir das nicht ganz selber überlegt habe. Aber ansonsten mache ich das, und da kann ich nur für mich sprechen. Ich weiß, dass andere sich alle fünf Fragen auch ausformulieren davor. Ich überlege mir meistens eine Einstiegsfrage, schreibt dir aber nicht auf, weil ich gemerkt habe, dass ich schon, das kann dann mal dazu führen, dass ich vielleicht den Faden verliere oder mich verhasple, aber im besten Fall ist es dann trotzdem, bin es mehr ich selber. Dann kommt viel eher vielleicht was mich interessiert, und das ist auch bei den Interviews vorm Spiel so. Die erste Frage überlege ich mir und vielleicht auch noch die letzte, damit wir dann irgendwie dann in der Sendung mit dem Thema weitermachen können, und danach versuche ich zuzuhören. Also ich versuche zuzuhören und darauf Bezug zu nehmen, was die Person davor gesagt hat. Und im besten Fall vielleicht sogar vor der ersten Frage merkt man es ja auch, ein Gespür dafür zu bekommen, wie ist er jetzt drauf und was kann ich ihn fragen. Und ehrlicherweise, die erste Frage kann auch meistens eine ziemlich simple sein, weil oft ist die erste Antwort auch die sie sich schon überlegt haben, die sie geben wollen. Also man kann sie da arg überraschen und überrumpeln und irgendwas anderes fragen, aber ich glaube, es gibt auch Spieler, die fragst du, was hast du heute gefrühstückt? Und die erste Antwort ist, ja, erste Halbzeit, verpassen wir das Tor zu machen. Und dann Verteidigung ist eigentlich ganz gut, bis da hinten der individuelle Fehler, und dann verlierst du das Spiel. So, also da kann ich mir so eine gute Frage überlegen, es kommt keine andere Antwort.
Du bist so ein bisschen drauf eingegangen, was mich auch voll interessieren würde. Hast du auch schon mal eine Frage zurückgezogen, weil du gedacht hast, boah, der ist gerade so schlecht drauf, ich lasse es lieber? Oder denkt man dann als Journalist vielleicht, boah, okay, vielleicht kann ich ihn jetzt kitzeln und er sagt irgendwas, was er vielleicht nicht, ja, was er vielleicht nicht überlegt hat?
Nee, das, also das, ich glaube, den Ansatz kann man verfolgen, den verfolgen auch welche. Und natürlich ist es immer auch teilweise gut, zitiert zu werden, aber ich will schon derjenige sein, der auch in der Woche danach wieder kommt, und das hat jetzt irgendwie nichts mit Abkumpeln zu tun, aber auf einer gewissen Art und Weise respektvoll miteinander umzugehen. Ich kann mich daran erinnern, ich war in Darmstadt bei dem Spiel, als sie abgestiegen sind, und waren auch zwei Spieler danach, also für die war es ja klar wahrscheinlich, dass sie runtergehen, aber an dem Tag hast du schon gemerkt, jetzt hat das nochmal Klick gemacht, wir sind wirklich abgestiegen. Und dann habe ich auch bei wem war es denn? Ich glaube beim Torwart. Ich sitze gerade auf den Namen. Darmstadt.
Ja, nicht, ja. War das ja dieses emotionale?
Ja, genau, wo ich dann auch irgendwann gesagt habe, ja, hey, danke, das war's von mir. Ich weiß jetzt selber nicht, was ich noch fragen soll. Dann alles Gute für die Zukunft. Weil klar kann ich dann nochmal fragen, aber woran hat es denn jetzt gelegen? Und ich habe auf jeden Fall schon Fragen gestellt, wo ich mich auch danach dann, als die Kamera aus war, schon auch dafür entschuldigt habe, weil es mal nicht gepasst hat. Mal mit einem Trainer, den ich nach einem Spiel zum kommenden Gegner und der Trainersituation dort befragt habe, und hat da auch schon gesagt, das verstehe ich jetzt nicht, dass du mich das fragst. Das hat doch jetzt gerade damit nichts zu tun. Da habe ich gesagt, stimmt eigentlich. Das hatte ich gerade so das Gefühl, das müsste sein. Und habe ich danach auch gesagt, hat nicht hingepasst. Haben wir aber auch nicht gesendet dann in dem Fall, weil nichts bei rumgekommen ist. So. Also ich finde, das ist es. Ich will schon kritische Fragen stellen und bestimmt denen nicht den Bauch pinseln, aber ich will nicht solche Fragen stellen, die nur darauf abzielen, dass der andere mir gegenüber jetzt ausrastet, damit ich irgendwie meinen 10-Sekunden-Clip bekomme und alle drüber sprechen, weil dafür habe ich das nicht gelernt und dafür mache ich es auch nicht.
Ja, ist verständlich, finde ich auch gut. Du hast es vorhin schon angesprochen und ich habe wahrscheinlich auch schon ganz viele gefragt. Normal bist du ja der Journalist quasi, der Fragen stellt. Jetzt gab es einmal eine Situation, wo du mit Florian Wirtz ein Interview hattest und du hast gesagt, dir wurde da was zugespielt. Was macht das mit einem als Kommentator, Moderator dann in so einer Situation? Also ich brauche es nicht mehr erklären, das haben wahrscheinlich die meisten auch irgendwie gesehen. Ich fand es voll lustig und ich habe mir gar nicht so überlegt, ja, wie geht's aber dem Moderator dabei eigentlich? Ja, weil es ist ja vielleicht, ja, weiß nicht, wie es für dich war.
Ja, also ich glaube, vor 5 Jahren oder so hätte ich da schon lange nicht schlafen können. Jetzt bin ich ein bisschen älter, habe auch einen Sohn. Ich weiß, dass das nur Fußball ist, dass andere Sachen sehr viel wichtiger sind. Das Lustige, an dem Tag war mein Sohn auch im Stadion mit meinem Onkel zusammen. Den habe ich dann 20 Minuten danach gesehen. Und als er angefangen hat, mir zu erzählen, wie er hinterm Tor saß und gesehen hat, wie Arto Bolo da den Ball gehalten hat und so, hatte ich schon wieder vergessen. Die Tage danach waren ein bisschen nervig, ne? Weil als er dann irgendwie noch Zeitungen auf die Idee gekommen sind, bei uns anzurufen und gefragt haben, ob ich ein Interview dazu machen will, wo ich dann auch wieder gedacht habe, so, ey, wirklich, ich habe jetzt nichts Besseres zu tun. So. Es hat in dem Moment schon dafür, also die Tage danach gemerkt, so, boah, krass, du wirst jetzt 3-4 Tage lang die ganze Zeit nur auf deinen Job reduziert und du kannst gar nicht abschalten. Da habe ich wieder gemerkt, so, dass dieses, was man ja vielleicht mal als 20-Jähriger denkt, das ist super erstrebenswert, in der Öffentlichkeit zu stehen, dass ich das so gar nicht wirklich unterschreiben würde, jetzt heutzutage. Mir hat es im Moment danach erstmal auch für Flo leid getan, weil es irgendwie für ihn, glaube ich, auch eine dumme Situation ist. Er macht irgendwie nicht die allerliebsten Interviews oder so und dann komme ich noch und mit so einer doofen Verwechslung um die Ecke. Als ich ihn danach mal irgendwann noch getroffen habe und gesagt habe, hey, dude, sorry nochmal, dann habe ich gemeint, ach, gegessen, so, ne? Die Situation war halt die, weil ich es gerade vorhin schon angesprochen habe, dass das muss ja kurz nach dem Spiel gewesen sein und es war auch in der Fernsehübertragung, aber in dem Zeitpunkt war ich schon da unten unterwegs und hatte keinen Monitor mehr. Und während des Interviews habe ich dann aufs Ohr bekommen, jetzt pass mal auf, wir zeigen dir noch eine Szene, der hatte heute Besuch, ich glaube seine Großeltern waren da. Und dann habe ich ihm ja die Frage gestellt und er hat nur mit Ja geantwortet, hätte ich gesagt, wer war heute denn da? Dann wäre alles gut gewesen. Ich habe selber den Fehler gemacht, dass ich gesagt habe, sie hatten heute Besuch. Und dann sagt er halt nur ja. Und dann in dem Moment habe ich so rüber geguckt auf den kleinen Monitor, der so 2-3 Meter weg stand, mit dem Gedanken drin, dass gesagt wurde, vielleicht seine Großeltern, die da waren, und habe halt wirklich auch nur so schräg auf den Bildschirm gesehen und das dann richtig nicht erkannt, weil den Papa kennt man ja eigentlich auch und das ist ja auch sein Berater. Und den habe ich auch schon mal gesehen. Und dann die Live-Situation und dann ist das so passiert. Ehrlicherweise hat es mich an dem Abend nicht irgendwie vom Schlafen abgehalten, und das war schon okay. Aber ich glaube, vor ein paar Jahren wäre das anders gewesen.
Hat es auch was bei dir geändert, so wie du Interviews an sich siehst, weil du ja auch selber mal erlebt hast, okay, eine Aussage kann auf einmal bumm, ist es überall. Hat es was so auch in deiner Arbeit dann verändert oder irgendwie dich ein bisschen zum Nachdenken gebracht?
Ich versuche schon, aber das war davor auch mein Anspruch, dass ich, glaube ich, noch ein wenig achtsamer bin, also so auf Umfeld. Man guckt jetzt schon mal irgendwie ein, zwei Sachen. Also wenn mir jetzt jemand kurzfristig was aufs Ohr sagen würde, würde ich doch dann, glaube ich, eher nochmal sagen, oh, das checke ich lieber selber nochmal. Mhm. Und ja, so in prinzipiell die Situation so gut wie möglich selber zu fühlen, in der man ist. Also dass man niemanden irgendwie da komplett irgendwie an Karren hinfährt, beziehungsweise von der falschen Seite das Gespräch anfängt, so glaube ich. Aber das ist ansonsten auch was, was ich von mir behaupten würde, dass ich es eigentlich immer ganz gut hinbekomme. Deswegen war das jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, so, boah, krass, das, früher oder später musste das passieren.
Ja, ja.
Sondern eher so, ja, okay, das ist jetzt halt mal passiert.
Ja.
Shit happens. Und das Lustige war ja, von daher was, ich sage, es hat ja auch immer alles was Positives. Das war zwei Wochen später, das war auch in Darmstadt, weil das mit Flo Wirtz war in Freiburg und zwei Wochen später in Darmstadt war ich wieder und da hat in Freiburg auswärts gespielt und da kam Michael Gregoritsch her, das war nach der Länderspielpause, glaube ich, und meinte so, hey, gell, ich habe heute meine Eltern nicht dabei. das war auch ganz cool. Und dann hat er gemeint so, ey, wir haben es uns schlapp gelacht in der Kabine bei der Nationalmannschaft. Und da habe ich gemeint, ja, cool.
Yeah.
Und, zumindest einem Freude bereitet.
Ja, ja, ja. Auf jeden Fall, ja, ich fand es rückblickend dann auch nochmal total interessant, mir da auch mal so ein bisschen Gedanken drüber zu machen. Ich will da auch einen Cut machen. Ich glaube, du hast da auch schon 100.000 Mal wahrscheinlich drüber gesprochen. Vielleicht hat es der ein oder andere auch schon ein bisschen rausgehört. Bei dir ist irgendwas mit Italien. Also du hast eine ganz große Leidenschaft und du hast auch einen eigenen Podcast. Den darf man hier natürlich auch mal direkt pushen. Serie Amore, ich hoffe, das ist genau richtig. Ich habe reingehört und ihr seid richtige Serie A-Nerds. Also ihr wisst da echt Bescheid. Woher kommt es?
Ich bin Jahrgang 88. Also ich bin schon in den 90ern mit Fußball. Ja, perfekt. Sehr guter Jahrgang, muss man sagen. Einfach mehr Jahrgang. Und ich weiß nicht, wie geht's dir? Hast du nicht früher auch so Euro-Goals angeschaut und der richtige Ronaldo ist da rumgesprungen und so?
Doch, Laola, alles und auch großer Freundeskreis von mir kommt aus Italien und auch da so mitgefiebert. Aber die Serie A hat mich nie so gecatcht wie jetzt zum Beispiel die Premier League. Also das ist bei mir in die andere Richtung gegangen. Auch, aber ja, weiß nicht. Ich finde es aber mega interessant, dass es dich halt so viel angefixt hat, ja.
Ja, also bei mir kommt schon dann muss man schon sagen, dass es zwischendurch auch krass eingeschlafen ist.
Mhm.
Und weil da hatte natürlich die Liga auch irgendwann dann Ende der Nullerjahre, wurde es auch irgendwann wirklich zäh und dann hatten die auch da viele Problematiken, Politik, Fans etc. Die Stadien wurden immer leerer. Jetzt haben sie wieder ehrlicherweise eine sehr gute Phase, seit ich meinen Podcast mache. Vielleicht hat das was damit zu tun. Nee, und dann, ich habe ja vorhin ganz zum Beginn mal gesagt, dass ich als Redakteur zu DAZN gekommen bin und da war unter anderem die Serie A auch eine Liga, um die ich mich speziell kümmern musste und auch die Ligue 1 aus Frankreich und die Länderspiele. Und dann habe ich angefangen zu kommentieren und ich habe auch ab und zu französischen Fußball kommentiert, aber es war dann doch schon so, dass irgendwie was in dem kleinen Fußballkind in mir drin ist halt dann Roma gegen Fiorentina was anderes als Stade Rennes gegen En Avant Guingamp oder so. Und dadurch ist es wieder so ein bisschen entfacht worden und zudem habe ich mich irgendwie auch schon immer als Kind riesig für Fankurven begeistern können. Also ich saß als Junge auf dem Stadion und habe die ganze Zeit nur irgendwie Gästeblock und Heimultras angeguckt. Und das ist halt auch jetzt, wenn ich in Urlaub bin, versuche ich immer mindestens ein, zwei Mal, deswegen vorhin auch die Antwort Toskana, scherzhaft, dann da irgendwie ein Spiel mitzunehmen, die italienischen Stadien. Ich weiß, sie sind alt und sie sind baufällig viele, aber sie sind genau deswegen so viel besser als die Hälfte aller neuen Arenen, die in der Bundesliga irgendwo an die Autobahnausfahrt gebaut worden sind. Also es hat Flair, da geht die ganze Familie hin, vom 5-Jährigen bis zum 80-jährigen Opa sitzt da auf der Tribüne. Gibt es in der Bundesliga sicherlich auch, aber Italien, die Kurven, der Fußball, ich glaube, das löst ganz viel Kindheitserinnerungen aus und so, und deswegen hat es mich jetzt wieder so gecatcht, auch beruflich bedingt einfach.
Okay, und wie oft bist du im Stadion, also in Italien? Also ihr übertragt ja auch die Spiele, aber ich weiß, dass ihr nicht jedes Spiel live aus Italien direkt kommentiert.
Also wenn du ein italienisches Spiel auf The Zone mit deutschem Kommentar hörst, dann kannst du davon ausgehen, dass es zu 100% aus München kommentiert wird. Weil das würde sich, ist leider so, aber das würde sich erstens nicht rechnen und zweitens, dann würde ich glaube ich auch zu wenig Zeit mit meinem Sohn haben, wenn ich dann immer noch samstags nach Mailand fahren müsste oder dürfte. Große Hoffnung ist es, dass dann in der Champions League aber das ein oder andere Spiel noch vielleicht aus dem italienischen Stadion mit dabei ist.
Mhm. Das muss ich vielleicht aber auch nochmal erzählen, weil du jetzt gerade gesagt hast, ihr sendet dann aus Ismaningen, das ist direkt da bei München. Wie ist es so in so einer, ihr seid ja da in einem kleinen Raum wahrscheinlich, guckt auf einem Monitor, fühlt man da wie die, also manchmal ist es ja auch schwer, so Emotionen über den Fernseher quasi mitzukriegen. Wie ist es da im Stadion, geht es da gerade richtig ab oder manchmal ist es auch eine komische Stimmung. Wie nimmst du das da wahr oder wie macht ihr das?
Also in der Bundesliga ist es auf jeden Fall ja immer so, dass mindestens ein Reporter, Reporterin im Stadion ist, mit denen ich dann irgendwie als Kommentator auch in Kontakt stehe, die einem irgendwie auch mal das eine oder andere mitgeben, oh, jetzt pass mal auf, hier gibt es gleich eine Choreo oder die zwei Trainer gerade schon, das hat man im Bild nicht gesehen, aber die da kracht es jetzt gleich mal, glaube ich, so richtig. Und ansonsten hat man natürlich die Möglichkeit, sich da selber eigenständig, ohne dass du das zu Hause hörst, kann ich mir die Atmo lauter und leiser machen. Okay. Und gerade zum Beispiel, wenn ich einen Tag habe, wo ich es vielleicht nicht so sehr fühle, wie ich es fühlen sollte, dann mache ich die Atmo ein bisschen lauter und dann fühle ich es schon. Aber das ist, alles andere wäre jetzt, ich will dich auch nicht anlügen, es ist selbstverständlich was anderes, ob du auch zwischen 80.000 auf der Tribüne sitzt und die Leute spürst, riechst, etc. Da Menschen lösen Energie auf andere Menschen aus und das funktioniert natürlich im Stadion noch besser als in der Box. Mhm. Aber man hat trotzdem so den Moment, wenn man das erste Mal irgendwie auf den Knopf drückt und sagt, jetzt geht's on air, da gibt es schon so einen kleinen inneren Impuls auch, der sich so ein bisschen, wo du dich reinziehen lässt ins Spiel, auch wenn jetzt die Wände um dich rum weiß sind und nicht nach Bier riechen.
Mhm. Seht, also wahrscheinlich nicht, aber jetzt keine Frage, die in meinen Kopf kommt. Wisst ihr, wie viele Zuschauer ihr on air habt, also wie viele da ungefähr zugucken? Ich weiß nicht, ob so ein Streaming-Anbieter das ja eigentlich schon auch sehen kann.
Ja.
Ihr seht für jedes Spiel.
Im Nachhinein.
Okay, Nachhinein. Okay, also nicht währenddessen. Also könnt ihr nicht sagen, okay, guckt gerade keiner, ich mache eine Pause.
Nee, das würde nicht funktionieren. Okay. Und ansonsten kommt im Zweifel immer die Mama zu.
Immerhin, ja. Das sind die treuesten Fans, das stimmt. Grüße an alle Mamis, die gerade hier auch zuhören. Aber da ganz kurz nochmal, vielleicht willst du auch mal was zu eurem Podcast sagen. Was war so die Idee und wie ist der entstanden? Also du bist, haben wir ja gerade besprochen, sehr großer Italien-Liebhaber und ich glaube, man nimmt es dir auch ab, so wie du es erklärst und weiß auch, wo es herkommt. Wie ist euer Podcast zustande gekommen?
Ja, sind wir sozusagen dazu geprügelt worden, Marius und ich? Nee, also nicht ganz so schlimm, aber wir haben einen gemeinsamen Freund, der einer der Mitbegründer von FUMS. Mhm. Und der ist, also sozusagen, Marius und ich kannten uns noch nicht, aber wir waren beide mit ihm befreundet und dann kam er irgendwann um die Ecke und hat gemeint, also ich habe hier mal die ganze Zeit geguckt, es gibt keinen richtigen deutschsprachigen Italien-Podcast und in dem Zeitraum hat er mit FUMS mehrere Podcast-Projekte auf die Beine gestellt und hat gemeint, tauscht euch doch mal miteinander aus und das hat irgendwie vom ersten Moment so richtig gefunkt. Wir sind zwar zwei unterschiedliche Typen, aber können richtig gut was miteinander anfangen und reden halt voll gern so auch irgendwie sehr nischig dann über manche Themen. Ich sag auch, es gibt immer Kollegen, die dann gerne auch mal reinhören für irgendein Spiel, wenn sie nicht schreiben und sagen, Mario, können wir mal sprechen? Ich hätte ein paar Fragen zur Fiorentina und dann bin ich auch immer gerne bereit, da zu helfen. Aber ich sage auch immer, es ist teilweise schon nerdig. Also wenn du das irgendwie gar nichts damit anfangen kannst, dann würde ich jetzt nicht sagen, hör unbedingt jede Woche unseren Podcast. Also würde ich sagen, weiß nicht, ob dir das weiterhilft. Aber was da ja das Coole ist an Podcasts, und das wirst du vielleicht auch kennen, das ist, wenn ich ein Spiel kommentiere, da hat keiner sich dazu entschieden, dass ich das jetzt mache. Und dementsprechend ist natürlich manchmal das Feedback. Ich habe letztens, kommst du aus Dortmund? Die anderen haben geschrieben, heute nur für Heidenheim kommentiert. Und immer, also was ich schon alles Fan war von wie vielen Vereinen, was mir alles unterstellt wurde. Und beim Podcast und gerade da entscheiden sich die Leute ja aktiv, dass sie das hören wollen. Und deswegen ist das Feedback da so überragend, weil es ist so eine kleine, feine Italien-Bubble, die super dankbar dafür sind, dass es das endlich mal gibt und die dann auch so mega interagieren. Wir haben jetzt immer so eine Rubrik Stadionerlebnis und schicken dann Leute so Sprachmemos, die waren irgendwie in Italien hoppen und schicken uns dann Sprachmemos so 3 Minuten lang, wie es im Stadion war und wie die Stimmung war, und dann machen wir das in den Podcast rein und das ist irgendwie ganz geil. Mhm. Und ich muss mal kurz aufstehen, das muss ich dir mal zeigen. Ein Hörer von uns, voll abgefahren, hat uns jetzt letzte Woche Folgendes geschickt.
Jetzt bin ich gespannt. Also für alle, die kein Video sehen, er steht jetzt wirklich auf von seinem Schreibtisch und holt irgendwas.
Er hat einfach einen Hörer für uns Geld in die Hand genommen und uns einen...
Boah, geil.
Einen Trikot designed. Sogar mit Name drauf.
Geil, also boah, mega, also die sieht echt hammer aus. Ja. Das könnte dann Umlauf bringen, also das wäre ja vielleicht als Konkurrenz zu einem anderen Podcast, der riesengroß ist, der auch ein Trikot hat, wäre das echt eine gute
Idee. Aber das Trikot ist auch monstergeil, ja, muss ich sagen.
Also Grüße genauso an Copa TS, ja. Die haben ein mega cooles Trikot gemacht, muss man sagen. Aber das sieht echt auch cool aus, also Grüße an den Fan, wer auch immer das war, für das coole Trikot.
Tom, falls du das holst, Mann, richtig geil. Ich habe das Paket aufgemacht, habe gedacht, der will uns irgendwie so eine, man kann nicht mal deine Adresse haben, dann schicke ich dir was. Und dann habe ich gedacht, der hat vielleicht irgendwie so eine Tasse bedruckt oder so, ne? Und dann mache ich das auf und das ist einfach ein Trikot im eigenen Design. Da dachte ich so, wow, geil. Junge, Mann, was ist los, Mann?
Tom, stark, richtig stark. Also ich, auch wenn es nerdig ist vielleicht, ich verlinke den Podcast auf jeden Fall, hört da gerne mal rein. Ich bin auch eingestiegen, habe gesagt, krass, okay, die gehen richtig ins Detail, aber wenn man dann so ein bisschen drin ist, man weiß ja doch schon ein bisschen, also für alle Fußballliebhaber, man kennt sich ja doch ein bisschen aus dann und ist cool, ihr geht die Spiele durch, ihr sprecht wirklich im Detail über die Vereine, genau, also trotzdem, auch wenn du gesagt hast, ist vielleicht keine Empfehlung, ich sage doch Empfehlung, hört da gerne rein. Kommen wir wieder zurück zu deiner Arbeit bei der Zone und vielleicht auch, ja, für dich eine schwierige Frage. Ihr lebt ja davon, dass es viele Spiele gibt, dass viel berichtet wird. Es kommen immer mehr Wettbewerbe. Wie kriegt ihr das erstmal bei euch alles unter einen Hut? Weil es wird ja immer mehr, was berichtet wird. Und findest du nicht selber auch, oder bist du manchmal nicht auch dem Fußball schon, ja, leid ist fast das falsche Wort, aber hast du nicht manchmal auch genug? Es ist schon sehr, sehr viel, was da auf einen einprasselt?
Ja und nein. Also ich war jetzt zum Beispiel, als es um das neue Champions-League-Format ging, schon auch aus privater Sicht erstmal, auch wenn es natürlich die geilste Champions League aller Zeiten ist, war ich aus privater Sicht erst schon so, weiß ich nicht. Und nach 2, 3 Spieltagen muss ich jetzt sagen, so, nee, finde ich geil. Also weil da tatsächlich jetzt, ich habe fast an allen Spieltagen immer mindestens einmal Konferenz kommentiert, da sind es dann 2 Spiele mehr, da rappelt's, das ist dann geil. Aber ich habe schon auch immer so Phasen im Jahr, das geht dann vor allem so im März, April, denkt man sich, wow, aber das ist, glaube ich, wie bei anderen Arbeitnehmern auch, dass man irgendwann so, und das ist halt in dem Zeitraum, dass es bei mir irgendwann, man sich mal das Gefühl hat, so wow, jetzt könnte aber auch mal Schluss sein. Mhm. Und dann kommt ja zum Glück die Sommerpause und da ist es bei mir wirklich echt noch wie früher. Es ist so 2, 3 Wochen ist die Liga vorbei und dann ist auch mal Urlaub gut und alles. Und dann warte ich drauf, wann kommt denn der Spielplan raus? Ich will wissen, gegen wen zum Beispiel mein Herzensverein, man sieht es, gegen wen wird am ersten Spieltag gespielt? Dann bin ich in ein paar WhatsApp-Gruppen drin, wo dann die ersten Transfergerüchte durchs Dorf getrieben werden, wo ich mir denke, oh ja, der Spieler wäre aber geil, Mann, wenn er den bei dem Verein sehen würde. Aber ja, bei mir war es tatsächlich die letzten Jahre oft bei den Turnieren dann so, dass ich da ein bisschen raus war. Jetzt die Europameisterschaft war ich schon wieder ein bisschen mehr am Start, weil mein Sohn jetzt auch in dem Alter ist, wo er, der ist 7 geworden, wo er sich schon dafür interessiert und dann ich dann Freude hatte, einfach durch seine kindlichen Augen einfach das Ganze wieder zu sehen. Und da habe ich auch wieder gemerkt, und das ist natürlich meine eigene Blase, und da kann ich nicht für andere sprechen, aber es gibt ja auch Fußballfunktionäre, die irgendwie sagen, wir müssen das Spiel verkürzen, es darf nur noch 10 Minuten gehen, die Kids konsumieren nur noch Reels, die können sich nicht mehr auf 90 Minuten konzentrieren. Aus meiner Sicht ist es völliger Bullshit. Ich kann, wenn ich mit meinem Sohn mich hinsetze, der ist 90 Minuten, fiebert der bei irgendeinem schlechten 0-0, fiebert der mit und ist so interessiert an Fußball und ich glaube, das wird auch so schnell nicht kaputt gehen, weil der Sport an sich so eine unfassbar geile Sportart ist und so eine große Faszination auf uns alle auslöst. Es gibt bestimmt Phasen, genau wie man halt, wenn man so oft Pizza isst, man sagt, jetzt esse ich mal 2 Wochen keine Pizza mehr und dann läuft man irgendwo wieder vorbei und denkt so, yes, Mann, yes, heute gebe ich es mir wieder richtig. So.
Okay, ja, ich glaube, das hat die Frage ganz gut beantwortet. Ich kriege ja persönlich auch nie genug und ich bin 100% bei dir. Muss ich jetzt auch mal ganz klar sagen, neue Champions League ist der Hammer. Ich finde es richtig geil, ich finde auch die Tabelle klasse. Irgendwie, es ist irgendwie, keiner weiß, was richtig passieren wird. Ja. Es ist richtig spannend. Wo ich persönlich noch große Fragenzeichen habe, ist diese neue Club-WM. Also ich frage jetzt halt nicht, ob es das jetzt auch noch braucht. Das sind ja dann auch nochmal viele Spiele, aber ja, sollen sie ruhig machen. Für dich ist ja aber auch gut, also beziehungsweise das schafft ja auch Jobs quasi. Für dich jetzt zum Beispiel, das ist ja dein Medium, in dem du zu Werke gehst. Ist es für euch aber auch schwierig, dadurch, dass es jetzt so viele Sachen gibt, der Markt verändert sich. Wie siehst du die Zukunft auch bei so einem Streaming-Anbieter? Ja, ich weiß nicht, nennt man euch Streaming-Anbieter? Oder,
ich glaube, ich kann man sagen, ja. Ja.
wo entwickelt sich denn das alles hin? Und ja.
Also, das neue Champions League-Format ist natürlich. Das ist eine große Herausforderung, aber bis jetzt haben wir es irgendwie echt cool hinbekommen, auch irgendwie mit einem jungen Team. Dadurch, wie du sagst, es sind mehr Spiele. Es gibt dadurch auch die eine oder andere Möglichkeit mehr, wieder für junge KollegInnen mal da irgendwie einen Fuß in die Tür zu setzen. Irgendwie da ist die tatsächlich irgendwie, das ist nicht mehr so festgefahren. Ich glaube, als ich ein Kind war, gab es 5 Kommentatoren, bewusst nicht gegendert, es waren 5 so gefühlt. Und ansonsten gab es nichts und jetzt gibt es da irgendwie eine Breite, eine Vielfalt. Das finde ich ganz toll. Der letzte Spieltag ist auf jeden Fall eine Herausforderung, aber da habe ich heute auch schon was mitbekommen. Das ist eine Herausforderung, die wir aber meistern werden und eine geile Deluxe-Konferenz auf die Beine stellen werden. Also das wird krass. Ich bin schon gespannt, wie es funktionieren soll, aber es wird anscheinend funktionieren und dann rappelt es da mal richtig, wenn da am letzten Spieltag die alle Spiele gleichzeitig sind. Und darüber hinaus die Zukunft, wie sich das entwickelt, puh. Also ich bin sehr froh, dass ich nicht in der Abteilung arbeite, egal von welchem Sender oder Streaming-Anbieter man jetzt spricht, wo Buch geführt wird. Ich glaube, das ist auch historisch jetzt kein Geheimnis, wenn man sagt, dass das Fußballgeschäft fürs Fernsehen noch nie die Büchse war, die du aufgemacht hast und hast gesagt, oh, da wirst du aber super rentabel mit. Da zahlst du ja wenig Geld für die Rechte und nimmst viel ein. Es ist eher umgekehrt. Ich glaube aber, dass, wie ich es gerade schon angedeutet habe, zum Beispiel mit meinem Sohn, ich glaube, es wird immer, auch wenn viele sozusagen älter werden und dann irgendwann nicht mehr sind und die Fußball konsumieren, es wird immer Leute geben, die sich für ihren Herzensverein interessieren, die sich prinzipiell für Fußball interessieren. Und das ist immer irgendwie der, im Marketing-Sprech gesagt, der Need da. Dass es übertragen wird. Wie das Logo dann aussieht und der Name, der draufsteht, von dem, wo es läuft, das wage ich nicht zu prognostizieren. Aber ich glaube, so schnell platzt die Blase nicht.
Okay, ja, ich bin echt gespannt, wo sich das alles so hinentwickelt. Wird ja irgendwie alles auch immer individueller. Jeder will ja quasi auch das für sich zugeschnittene Produkt haben. Also, wird bestimmt auch noch interessant, was da alles kommt. Du bist ja auch nah an den Spielern, nah an den Vereinen. Wie siehst du so die Entwicklung im Fußball allgemein? Du bist jetzt auch seit einigen Jahren schon insgesamt in dieser Branche tätig. Hast du da irgendeine allgemeine Veränderung wahrgenommen oder wie geht's dir da?
Das ist eine gute, aber auch sehr schwierige Frage, mein Lieber. Also ich würde mir grundlegend wünschen, dass es, das kann, ist aber auch ein gesamtgesellschaftliches Thema, glaube ich, dass an der einen oder anderen Stelle die Schere nicht so weit auseinander geht, wie sie das tut. Mhm. Ich finde aber auch, dass es, auch wenn der Profifußball selbstverständlich ein großes kommerzielles Produkt ist, ich finde, da muss er sich auch insofern nicht großartig für schämen, denn also wir leben in einer komplett kapitalistischen Welt. So, warum sollte der Fußball das einzige Business sein, das sagt, machen wir nicht mit. Dennoch bin ich der festen Überzeugung, ich habe es vorhin ja schon mal angeschnitten, dass ich mich sehr stark auch irgendwie mit Fankultur identifiziere und das begeistert, mich sehr begeistert. Ich glaube, dass da an der einen oder anderen Stelle entscheidende Personen ab und an vergessen, dass der Fußball halt schon ein paar Leuten mehr gehört als vielleicht nur den fünf, die oben in der Loge sitzen. Das ist jeder, der schon mal irgendwie in einem vollen Stadion war, merkt das, und die Corona-Jahre haben das auch gezeigt und die Fanproteste auch, dass der Fußball in der Form, wie wir ihn auch lieben, nur mit den Fans auf die Art und Weise, wie wir ihn lieben, stattfinden kann. Und ich finde, das sollte man nicht vergessen. Und das macht eine ganz große Faszination aus. Und das wird an der einen oder anderen Stelle, finde ich, manchmal ein bisschen zu klein gehalten. Und da wäre ich froh darüber, wenn da der ein oder andere Schritt aufeinander zugegangen wird. Ich glaube, die Vereine und die Liga an sich haben da teilweise schon ein ganz gutes Gespür dafür. Schwierig, finde ich, wird es immer nur, wenn sich dann auch noch andere Amts- und Würdenträger vielleicht aus der Politik einmischen, die dann noch eigene Interessen verfolgen. Siehe es letztens Innenministerkonferenz, wo dann auf einmal wieder Hebel angesetzt werden wollen, um die ach so schlimmen Fußballfans irgendwie noch weiter irgendwie weiteren Repressalien zu unterziehen. Ich glaube, dann geht es in eine falsche Richtung, dass es prinzipiell mehrere Interessen sind und da auch Interessen dabei sind, die wirtschaftlicher Natur sind. Ich glaube, das haben die meisten Fans schon auch auf dem Schirm. Es darf halt irgendwie nur bis zu einem Punkt gedreht werden, das Rad, und dann reicht's sozusagen. Ich glaube, ich habe mich selber ein bisschen im Kreis gedreht, aber vielleicht kam rüber, was ich gemeint habe, ja, so ein bisschen.
Auf jeden Fall. Ich habe eine zusätzliche Frage. Ich finde, da gehört ja auch alles dazu. Der Fokus ist ja auch sehr, sehr stark auf diesen Profifußball. Und klar, da hängt ja auch ganz viel dran. Wie siehst du, ich weiß nicht, ob du da auch noch ein bisschen drin bist, auch die Entwicklung im Amateurfußball, auch was medial da berichtet wird, glaubst du, das wäre zum Beispiel auch eine Idee, da mehr den Fokus auch drauf zu legen, vielleicht zum Beispiel für The Zone auch einen Amateurfußball vielleicht größer zu machen oder eine andere Plattform zu gehen? Wie siehst du da die Entwicklung, also allgemein? Jetzt, ich bin wirr heute, aber ich hoffe, du verstehst.
Ich verstehe, was du meinst. Also ich glaube nicht, dass es den Amateurfußball prinzipiell weiterbringen würde, es gibt ja schon viele kleineren Plattformen, die dann auch Amateurspiele streamen. Ich weiß es gar nicht, ob es da jetzt dann um Oberliga, Bezirksoberliga oder Verbandsliga gehen muss. Ich glaube, den unten drunter würde das nicht helfen, wenn es jetzt da irgendwie eine Kamera aufgestellt werden würde. Ich glaube, denen würde auf jeden Fall helfen, wenn sich grundlegend Leute auch noch mehr darauf einlassen können, was da ist sozusagen auch an Revolution, kann man ja sagen. Ich habe ja gibt spannende Folgen von dir jetzt von vor, ich glaube die dritte oder viertletzte war das auch, wo ich, da das fand Sebastian ich auch Stahl. Spannend zu hören. Ja, genau, dass sich da die Leute dem Wandel, der da einhergeht, nicht verschließen. Also das sind dann irgendwie wir gefragt, Jugendtrainer, Eltern, Vereinsangehörige ansonsten, dass wir da dafür sorgen, dass dieser Boom an vor allem jungen Kindern, die jetzt durch die Europameisterschaft wieder Bock auf Fußball haben, dass wir denen eine Möglichkeit geben, lange beim Fußball dabei zu bleiben, dass sie nicht irgendwie mit 12 wieder aufhören, weil sie keinen Bock haben, weil dann doch irgendwie der Trainer nur die 5 Besten spielen lassen will, weil er irgendwie meint, wenn er die C-Klasse gewinnt, dann kann er sich das in die Vitrine stellen, sondern nee, da geht es darum, dass wir alle in diesem Breitensport begeistern und die Kinder irgendwie Spaß am Spielen vermitteln und nicht denken und auch nicht die Eltern denken, dass wenn mit 9 der Zweitligist anruft, dass der 9-Jährige sofort irgendwie ins NLZ muss, weil er wird der nächste Profi, weil wird er eh nicht. Lass ihn einfach mal mit seinen Freunden Fußball spielen und dann haben wir auch eine Basis, dass wieder durchweg überall B-Jugend besetzt sind, dass die A-Jugend besetzt sind, dass die Leute vielleicht danach da bleiben, sich Verbindungen schließen und dass sie dann auch da gern irgendwie mal am Wochenende auf den Sportplatz gehen, wenn da ein Zeitraum dafür da ist, in dem vielleicht dann irgendwie noch kein Profispiel angesetzt ist. Ich habe mich letztens sehr darüber gewundert, dass da war ich mit Benny Laut, habe sonntags Bundesliga gemacht und dann ist er danach noch zu Haching gefahren, um Haching gegen die Löwen, glaube ich, anzugucken. Und es war dann Sonntag auf 18:30, 19:30, so eine ganz komische Anstoßzeit, wo ich dachte, also das ist jetzt ein Drittligaspiel da im Vorort, da könntest du jetzt mit den ganzen Kids noch hingehen, aber es ist Sonntagabend, die müssen morgen in die Schule. Warum machst du das jetzt um 19:30? Ja. Mach doch das, habe ich mir auch bei der Europameisterschaft ein paar Mal gedacht, dann hinten raus. In der Gruppenphase war das so cool, dann hinten raus waren auf einmal nur noch Spiele um 21 Uhr. Da habe ich gedacht, das kann ich mit meinem Kleinen nicht gucken.
Ja. Und da kann man Grüße an die Frauenbundesliga etc., die haben sehr humane, oft sehr humane Anstoßzeiten, auch aus dem Grund, weil sie auch natürlich sagen, Zielgruppe Familien, die wollen, dass die Kinder auch vorbeikommen. Da geht es natürlich noch nicht um so viel Geld, ja, ist natürlich wieder traurig, aber ja, die haben es auf jeden Fall auf dem Radar, das finde ich eigentlich eine coole Sache.
Ja.
Jetzt würde ich dich noch sehr, sehr gerne in mein Poesiealbum sprechen lassen. Die Rubrik hat auch mal wieder geruht, dann ist mal wieder da, aber dich würde ich sehr gerne in mein Poesiealbum sprechen lassen. Hättest du Lust?
Ja, mache ich auf jeden Fall sehr gerne.
Okay, dann let's go. Und was kommt jetzt?
Na, Agis Poesiealbum.
Gut, du weißt ja, es sind immer nur Fragen, die sich um Fußball drehen. Starten wir direkt mit der ersten Frage. Wenn du ein Tier wärst, welches Tier wärst du?
Eine Katze.
War schon mal jemand. Warum?
Na, ich habe ja gesagt, ich habe mich jetzt da wieder bei unserer Hobby-AHA ins Tor gestellt. Und wenn was gut ist, dann sind es die Reflexe. Und ansonsten habe ich doch auch, würde ich mal wie sagen, wie eine Katze, einen eigenen Kopf. Ich brauche meinen Freiraum, bin aber schon auch zuneigungsbedürftig und komme das ein oder andere Mal dann wieder zurück und bin eine treue Seele, so würde ich sagen. Aber vor allem, weiß nicht, Katze auf Reflexe und die Strafraumbeherrschung ist eine Null.
Okay, ja, wenn ich meine Hobbymannschaft mache, dann rufe ich dich an, die Katze. Was ist dein Lieblingsessen?
Persisches Essen.
Oh, okay. Gibt es ein ganz spezielles, kannst du eins nennen?
Was ich jedem empfehlen kann, der vielleicht mal so ein bisschen... Das ist auch beim ersten Mal sehr eigen, weil es ein bisschen bitter daherkommt, ist aber Rome Sabzi heißt es. Das ist ein Eintopf mit fast 14, meine ich, verschiedenen Kräutern und da sind dann auch Limetten eingelegt, was das so ein bisschen säuerlich macht. Und das mit einem guten Basmati-Reis.
Okay, das klingt auf jeden Fall sehr lecker. Ja, cool. Was sind deine größten Laster?
Ja.
Sind es viele oder fällt dir kein Teil?
ich überlege noch, ob ich so eine Vorstellungsgespräch Antwort geben soll. Wie, manchmal bin ich zu ehrgeizig. Ja. Nee, ich würde sagen, ich bin manchmal, hinterfrage ich zu viel und hab dann einen sehr hohen eigenen Anspruch an Werte und mich selber und ja, nee, zaghaft würde ich das dann nicht nennen, aber das manchmal zerdenke ich vieles und komme sehr ins Grübeln. Und wenn ich mal anfange, Süßigkeiten zu essen, dann esse ich die Packung immer leer. Das ist auf jeden Fall auch ein Laster.
Cool. Wenn du heute im Lotto Jackpot 120 Millionen gewinnt, was ist das allererste, was du dir kaufen würdest?
Boah, ich zahle das Haus von meiner Mutter ab und dann auf jeden Fall noch 2-3 Paar Sneaker.
Okay, nice, okay, cool. Wer war die beeindruckendste Person, die du je vor dem Mikrofon hattest?
Ja, wahrscheinlich Christian Streich, würde ich sagen, ja.
Okay, nice. Warum? Da muss ich schon nochmal reingehen.
Weil der schon auch ein schwieriger Charakter ist und auch gar keine Lust auf Interviews hat, auf jeden Fall. Ich aber irgendwann mit ihm, da war ich ein paar Mal öfter hintereinander in Freiburg, das geschafft habe. Das war an dem Tag, als Nils Petersen seinen Abschied gefeiert hat, und da war er irgendwie also da habe ich gemerkt, da war er vor dem Spiel schon ein bisschen emotional, und dann habe ich ihn irgendwie so gekriegt, dass er dann danach gesagt hat, da sind wir in einem Interview, das wurde dann auch viel zu lang, das war der Leiter der Sendung ist schon voll ausgeflippt, weil wir, aber da habe ich nur mal dieses gemacht mit Zuhören, eine andere Frage stellen, und das waren immer so Fragen, man hat so richtig gemerkt, dass er nicht damit gerechnet hat, dass jetzt gefragt, und hinten ist die Frauenmannschaft von Freiburg vorbeigelaufen, habe ich dazu was gefragt und habe gemeint, das ganze Große und Ganze, und das ist auch wichtig, dass die hier ihren Teil bekommen und so, und dann war das Interview vorbei. Und dann hat er so in sie gesagt, das war jetzt mal ein nettes Gespräch. Nicht so eikfahre wie sonst. Und das hat mir gezeigt, dass auch wenn er da gar keinen Bock drauf hat, dass wenn man ihn auf eine Ebene bekommt, wo man ein ehrliches Interesse hat, dass er dann doch in der Lage ist, aus seiner Haut, aus dieser, ich habe jetzt keinen Bock auf dieses Gespräch, dass er das doch switchen kann. Und dass er, ansonsten, was mich bei ihm beeindruckt hat, ist, ja, dass er auch so ganz klare Wertvorstellungen hat. Also, dass, ich glaube, es ist nicht leicht für jeden Spieler, mit ihm zu arbeiten, so, aber jeder Spieler nimmt da was von mit, und er vermittelt mehr als nur Fußball, sondern der vermittelt auch das ganz viel, was ich irgendwie jetzt bei meinen Kids, die ich trainiere, irgendwie machen will am Anfang. So, das ist mir wichtig, dass man Hallo und Tschüss sagt, dass man aufeinander Acht gibt, wenn man in der Gruppe ist und so. Und ich glaube, davon hat er ganz viel, ganz vielen Spielern über mehrere Generationen mitgegeben und da was Großartiges geformt, was jetzt dann in der Form auch gar nicht mal, also viele haben gedacht, das Erbe für Julian Schuster ist riesig, aber ich glaube, Julian Schuster kann sich fast ins gemachte Netz setzen, ja. weil er auch selber das alles miterlebt hat. Und ja, da geht es halt einfach auch ein bisschen über den Fußball drüber hinaus, und dass man auch selber so ein bisschen den Blick öffnet und achtsam ist.
Ja, ich glaube auch, wenn man da kurz ausholen darf, vor allem auch jetzt, also ich habe beide schon kennengelernt, Julian Schuster und Christian Streich, und Christian Streich in einer sehr lustigen Situation eigentlich, da sind die hatten so eine richtig erfolgreiche Saison, wo die zum ersten Mal in der Europa League waren, und dann waren wir bei der Abschlussfeier dabei, und er hat es nicht genossen. Er wusste, dass die halbe Mannschaft geht, es war richtig krass, also der saß so für sich da, und den hat die ganze Zeit beschäftigt. Und wenn es dann ums Thema Werte geht, da kam der Julian Schuster zu uns rüber an den Tisch und hat auch gemeint, ey, wir waren da mit Daniel Caligiuri, hat gesagt, der ist damals nach Wolfsburg gegangen, guckt, dass ihr ihn ganz oft besuchen geht. Das ist wichtig, vor allem jetzt, wenn man dann woanders ist, der war noch ein junger Spieler. Fand ich voll interessant, dass der sich da die Mühe macht mit Freunden von einem Mitspieler, der jetzt geht. Aber hat mir auch gezeigt, er hat auch Werte, die ihm wichtig sind. Er hat auch schon ein bisschen weitsichtig gehandelt. Es war ein sehr schönes Gespräch und fand ich auch cool. Und der Abend war dann auch sehr lustig am Ende. Aber es hat so ein bisschen gezeigt, fand ich, dass die sehr reflektierte Persönlichkeiten beide sind. Ja, und auch da auch für ein bisschen mehr stehen. Ja, ja, aber jetzt beantworte ich hier Fragen. Ey, wo sind wir denn?
Ja, das ist gut. Der gute Junge aus Löchgau.
Ja, genau.
Der Julian.
Ja, ja. In welchem Stadion, jetzt machen wir hier mal weiter, eine Frage haben wir hier noch vom Poesiealbum. In welchem Stadion war die beste Stimmung, die du je erlebt hast?
Boah, das ist schwierig, schwank ich zwischen zweien hin und her. Das sind beide überraschenderweise in Italien.
Okay.
Oh Mann, das ist schwierig, mich da zu entscheiden. Also das eine ist San Siro, das ist unfassbar da, weil es auch so viele sind. Und das Stadion danach, was auch, und deswegen würde ich fast sagen, wenn ich die Frage so beste Stimmung / Lieblingsstadion außerhalb Deutschlands, ist das Luigi Ferraris in Genua. Das ist so eine Mischung aus italienischem und englischem Fußballstadion, weil ja in Genua auch der Cricket and Football Club, ältester Verein in Italien, von damals von Handelsreisenden aus England in der Hafenstadt gegründet wurde. Und das ist so eng und steil, geht's nach oben, hinterm Tor die ganze Tribüne voll. Und dann war ich da auch noch bei einem Spiel, wo es für meine Mannschaft sehr gut gelaufen ist. Das waren damals die Champions League Playoffs. Und das war, also Genua war ich seitdem nicht mehr, würde ich unbedingt mal nochmal hingehen. Ja.
Cool. Muss ich auch unbedingt. Also Genua hatte ich gar nicht auf dem Schirm, finde ich jetzt richtig spannend, dass du das sagst. Warst du schon mal in Holland im Stadion?
Ja, ich war mal in Twente Enschede.
Hat dir gefallen?
Ja, war schon heftig. Das war auch ganz gut, aber das war auch tatsächlich auch bei einem Champions League-Spiel, wo davor so sehr strikte Fantrennung war und dann war es teilweise auch ein bisschen mulmiges Gefühl ab und an. Aber da, doch, da knallt es schon auch ganz. Doch, stimmt, und in Amsterdam war ich auch einmal. Amsterdam ist auch heftig. Also da geht es auch gut ab. Also
ich war einmal in Eindhoven, bin dahin, habe mir nichts gedacht. Die haben, also das war die verrückteste Stimmung, die ich jemals im Stadion erlebt habe. Die haben Tor geschossen, da Sitzplätze, da war so ein Zaun, die sind nach vorne gerannt, der Zaun ist eingebrochen, die sind runtergeflogen, also nicht tief, ja, aber halt so einen Meter. Also ich war total überrascht, was da für eine krasse Stimmung war. Also Genua müssen wir uns ausschreiben und alle, die zuhören, geht mal nach Holland und schaut euch da mal Spiele an. Also das ist auch eine richtig gute Stimmung.
Und jetzt hätte ich fast vergessen, tatsächlich Celtic Park.
Ah, du warst ja erst da.
Ja, stimmt. Also das war krank. Das war wirklich heftig. Aber es ist halt eine ganz andere Form von Atmosphäre, ne? Mhm. Aber wie laut es da bei You Never Walk Alone und bei der Champions League-Hymne war und als die das Spiel gedreht haben, da hast auch, und selbst da war die Kommentatorentribüne oder die Pressetribüne so eingelassen, fast neben diesen VIP-Plätzen. Und die haben dann schon irgendwie da in Anzug und Zwirn angefangen zu hüpfen und auszurasten. Das war schon auch nochmal anderes Level. Auch, also das auch Top 3. Also Genua, San Siro, Celtic Park. So, schwer sich da festzulegen.
Das ist auf jeden Fall aber eine Top-Aufzählung. Jetzt kommt mir gerade eine Frage. So, ihr tingelt ja dann auch durch Europa, seid an geilen Orten. Zieht ihr dann noch los, so nach so Spielen? Oder seid ihr dann so, oh nee, okay, jetzt vielleicht darf ich es jetzt auch nicht sagen. Oder nee, seid ihr dann ab ins Hotel Ruhe? Oder wenn ihr dann in so Städten seid, ist ja auch geil, mit den Fans dann mal loszuziehen, etc.
Also jetzt zum Beispiel in Glasgow haben wir es so gemacht, da haben wir gesagt, pass auf, wir, auf dem Hinweg zum Stadion, wir laufen, damit wir wenigstens ein bisschen was von der Stadt mit, das war so eine Stunde Fußweg zum Stadion, dann sind wir irgendwie erst Innenstadt, dann war es schon fast Vorort, Industriegebiet, mal alles gelaufen, um so auch ein bisschen irgendwie mit Leuten ins Gespräch zu kommen. An dem Tag war es auf jeden Fall so, dass wir nach Hause gekommen sind, zwei, drei von uns wollten noch in den Pub. Ich war, glaube ich, auch nach, musst dir vorstellen, gerade dann in den Herbst- und Wintermonaten ist es dann schon irgendwann zapfig. Wir kommen ja meistens schon 3 Stunden vor dem Spiel ins Stadion und sind meistens mindestens noch 1 Stunde bis nach dem Spiel da. Also du bist dann irgendwie ganz lange an der frischen Luft und wenn du dann einmal hoch aufs Hotelzimmer gehst und die Schuhe ausziehst,
ja, dann ist Feierabend.
Dann ist, aber es ist auch schon, ist auch schon vorgekommen, dass es eventuell noch an der Hotelbar was getrunken wurde. Okay. Ja.
Das hast du jetzt aber schön formuliert.
Ja. Aber war ja am Anfang auch, also ich habe auf deine Frage Bier oder Wein, früher hätte ich wahrscheinlich gesagt beides und jetzt ist es seit 1,5 Jahren ist es Wasser, die Antwort.
Okay.
Ich bin komplett done mit Alkohol.
Okay, ja, vielleicht, wenn du irgendwann wiederkommst, dann können wir vielleicht auch über die Eskapaden von früher sprechen. Aber bevor ich dich jetzt hier entlasse, hätte ich ganz gerne noch von dir, ich habe es ja schon angekündigt, dass ich von dir gerne auch Lieder für die Schnittstellenpass-Playlist hätte, die bald in jeder Kabine läuft in Deutschland. Deswegen musst du jetzt natürlich auch noch deine 2 Lieder drauf machen. Und ich kann dich beruhigen, da ist schon so viel Schrott drauf. Du kannst sie nicht verhunzen, du kannst sie nur noch besser machen.
Also Lied Nummer 1, ich weiß nicht, ob das was für die Kabine ist, aber das höre ich in letzter Zeit so wieder so oft und so gern, das sind die Dire Straits. Sultans of Swing.
Sagt mir jetzt gerade nicht, höre ich mir nachher direkt mal an.
Ja, und dann gehe ich dann doch auch in den Hip-Hop-Bereich und dann jetzt muss ich habe mich noch nicht komplett entschieden zwischen ob es Deutsch oder
Ami. Du darfst auch 3, wenn du 2 im Kopf hast.
Ja, okay, dann pass auf, dann machen wir einmal von KIZ, Boom, Boom, Boom.
Okay.
Und von Eminem, von einem der ersten Alben, Klassiker mit den ganzen Collabos, mit den ganzen Leuten, machen wir Bitch, please too.
Wow, okay, das ist ein Brett, also auf jeden Fall. Erstmal, Mario, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mein Gast warst. Ich könnte wirklich noch Stunden mit dir sprechen. Wir haben schon überzogen, normalerweise mache ich ja so 45 Minuten, aber mir macht Spaß und ich hoffe, dass wir vielleicht nochmal irgendwann die Möglichkeit haben zu reden. Ich wünsche dir alles, alles Gute und jetzt darfst du natürlich die letzten Worte haben.
Ja, danke. Ich kann alles, was du gerade gesagt hast, nur zurückgeben. Das war ein sehr schönes Gespräch. Lass uns das gerne wiederholen. Und euch da draußen, hört euch noch die alten Folgen an. Vor allem auch so über Jugendfußballwerte. Und ja, wenn ihr Kids habt, lasst sie einfach Fußball spielen und Spaß haben.
Das waren noch die perfekten Schlussworte. In diesem Sinne, macht's gut. Meldet euch gerne. Über Instagram bin ich überall erreichbar. War mir eine Ehre nochmal, Mario, und bis ganz, ganz bald.